Nebenstörung. Der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo und herzlich willkommen hier zur Ruhestörung. Es dauert nicht mehr lang, dann öffnen sich auf St. Pauli in Hamburg wieder zahlreiche Clubtüren für das Reeperbahn Festival. Vom 16. bis zum 19. September ist es soweit. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto Forever Legit, denn die Musikindustrie verändert sich. Und zwar ziemlich grundlegend. TikTok, Instagram und andere Plattformen bestimmen längst mit, wie Musik entdeckt, verbreitet und vermarktet wird. Gleichzeitig ist KI zum allgegenwärtigen Thema geworden und wirft die Frage auf, wie die Branche damit eigentlich umgehen will. Das Reeperbahn-Festival rückt deshalb in diesem Jahr besonders den Generationen- und Technologiewandel in den Fokus. Und die Frage, was es heute eigentlich bedeutet, in der Musikbranche relevant, glaubwürdig und eben legit zu sein. Was muss sich verändern, damit dieses Ökosystem auch in Zukunft funktioniert? Darüber, aber auch über ihre Musik, habe ich mit einem Act aus dem diesjährigen Line-Up gesprochen, der schon länger dabei ist. DJ und Produzentin Josie Miller. Erstmal widmen wir uns aber ihrer neuen EP. Bereit? Dann legen wir los.
Ich bin Josie Miller. Ich bin DJ, das schon sehr, sehr lange. Und Producerin, das mache ich so seit Corona. Und da entdecke ich gerade ganz viele neue Spielarten und ganz viel, was man lernen kann und nörde mich da gerade richtig rein. Und das ist das, was ich so hauptsächlich gerade mache und liebe.
Das ist also Josie Miller. Fangen wir aber noch einmal von vorne an. Ein wichtiger Schub für ihre Karriere war 2017, als sie Trettmann auf seiner DIY-Tour begleitet hat. Eine Phase, in der auch seine Karriere enorm Fahrt aufgenommen hat. Mehrere Jahre stand sie mit ihm als Tour-DJ auf großen Bühnen, bevor sie sich wieder stärker ihrer eigenen Musik und ihrer Arbeit als Produzentin gewidmet hat. Josies Musikkarriere hat aber natürlich schon viel eher begonnen. Aufgewachsen ist sie in Leipzig, hat das Klavier- und Gitarrespielen gelernt, Gesangsunterricht bekommen und dann auch das DJing für sich entdeckt. Allerdings hat elektronische Musik erstmal weniger eine Rolle gespielt.
Also ich habe damals ganz viel Hip-Hop gehört. Ich war noch gar nicht so in der elektronischen Musik. So, ich bin sehr Rap-sozialisiert, Ami-Rap, aber auch viel Deutsch-Rap. Und es gab einen Club in Leipzig, da haben wir uns immer mit 15, 16 so reingesneakt. Und da habe ich den DJ da kennengelernt und war so fasziniert von seiner DJ-Kunst, die er mit Platten da gemacht hat, dass ich gesagt habe, ich muss das sofort auch machen. Das sieht ja übel spaßig aus. Und der hatte so ein Studio bei sich zu Hause und dann habe ich dann ganz viel geübt und bin da halt schnell mit in Kontakt gekommen. Und ich glaube, es war weniger die Musik als mehr die Technik und die Kunst und die Platten an sich.
Was also mit der Faszination für Platten, Technik und fürs Auflegen angefangen hat, wurde ziemlich schnell ernst. Und natürlich gab es auch Leute, an denen sie sich orientiert hat. Gerade in einer Szene, die damals noch ziemlich männlich geprägt war.
Ja, also es gab schon viele Lokalmatadoren, die wir damals hatten. Natürlich fast alles Männer. Also im Techno-Bereich habe ich auch viele Frauen gesehen damals, aber im Rap war das sehr, sehr männlich. Aber wir hatten ganz fantastische DJs wie SK83 aus Dresden, der dann auch verschiedene World Championships mitgemacht hat. Und auch die Drunken Masters und so Leute, die ich damals schon bewundert habe und mit denen ich heute auch noch Kontakt habe.
Nach ersten Resident-Jobs in Leipziger Clubs und auch Gigs auf großen Festivals war Josie unter anderem als Tour-DJ von Frauenarzt unterwegs und hat 2017, wie gesagt, auch Trettmann auf Tour begleitet. Gerade diese Zeit mit Trettmann und seinem Team hat sie einmal als die beste Zeit ihres Lebens bezeichnet.
Also Ja, ich glaube mittlerweile, gerade diesen Sommer, habe ich schon wirklich sehr viele schöne Konzerte auch gespielt. Aber ich bin halt schon auch viel alleine unterwegs, weil ich mir noch nicht so ein großes Team leisten kann und keinen Nightliner. Also ich tucke meistens irgendwie mit meinen drei Koffern alleine mit der Deutschen Bahn noch durchs Land. Und mit Trettmann, da waren wir halt so ein krass eingespieltes Team. Und ich hatte so alle Vorzüge eines upcoming Rapstars, was so Backstage und musikalische Freiheiten und ja, also ich hatte alle Vorzüge, die das haben kann, ohne dass ich selber so ganz vorne auf der Bühne stehen musste, sondern ich war trotzdem in der zweiten Reihe und hatte nicht diese ganze Verantwortung zu tragen. Und man musste sich einfach um nichts kümmern und irgendwie war das voll die geile Zeit. Und es war eine übelst krasse Erfahrung, das mal machen zu dürfen und bin da einfach super dankbar und es hat mich extrem geprägt, würde ich sagen.
Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund, nur damit du weißt, wo ich herkomm. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund, nur damit du weißt, wo ich herkomm.
Alle guten Dinge. Trettmann war lange eng mit dem Produzententeam Kitschkrieg verbunden. 2023 gingen sie nach mehreren gemeinsamen Alben getrennte Wege. Damals erklärten sie, dass sie das Gefühl hätten, ihrer gemeinsamen Geschichte nichts mehr hinzufügen zu können. Auch von Kitschkrieg hat Josi während der Tour mit Trettmann viel gelernt, gerade was das Produzieren angeht.
Ja, ich würde schon sagen, ich habe da viel gelernt, so auf großen Bühnen und vor allem, was so möglich ist an Visuals und Technik. Und Kitschkrieg sind natürlich nach wie vor krasse Produzenten, die für Deutschland, würde ich auch sagen, so einen ganz eigenen Sound haben. Man sieht es ja auch gerade an diesem Hype, wie speziell deren Produktion ist. Und genau, ich habe da oft bei Fitchy Christi, der Produzent ist, in der Ableton-Version, also in seinem Programm, mit dem er arbeitet, reingeguckt, wie sie so produzieren und so. Das hat mich auf jeden Fall wahnsinnig inspiriert und bis heute begleitet mich das.
Und Kitschkrieg haben erst vor kurzem auch international einen Hit gelandet, der weltweit mitgesungen wird, Gut genug, zusammen mit Blumengarten und Shireen David.
Du bist gut genug.
Ich werde mir nie gerecht, denn ich bin zu mir nie gerecht. Babsi vs. Shireen David, das nenn ich ein Titelmatch. Für mich ist das Schwerste erst Familie oder Karriere. Ich entschied mich für das Zweite, wie Elisabeth die Erste.
Vor allem der Refrain ging auf Social Media viral und wurde weltweit mitgesungen. Im Original ist auch Shireen David zu hören. Ihr Part kam allerdings gerade beim internationalen Publikum teilweise weniger gut an. Vor kurzem ist deshalb eine weitere Version erschienen, in der der britische Rapper Skepta den Rap-Part übernimmt.
Yeah. SK. Okay, I'm ready. I'm right where I'm meant to be. Your advice don't make sense to me. You weren't there when I needed you next to me. So now I gotta turn up respectfully. They wanna bring me down, I'm too high. Don't care about the altitude, I'm too fly. I got love to give, no more tears to cry. I'm too weird to live, but too rare to die. Don't give up now, you gotta give it time. It's already written, it's all by design. After the shoot, they give back the whips. They ain't living the lives that they show online. I had underdog psychosis, I made blacklisted and walked to the front of the line. So next time you get stuck in your mind, just remember, you're one of a kind.
Ich finde dieses Skepta-Feature als deutsches Producer-Duo aus Krefeld irgendwie, das ist schon richtig huge. Und ich freue mich einfach, weil die einfach so krass talentierte Producer sind und so einen eigenen Sound und natürlich auch einen extrem langen Weg gegangen sind. Und ich finde, oder ich freue mich tatsächlich generell über Leute und auch wie Tretti, die schon so 10, 15, 20 Jahre hustlen und dann funktioniert's halt richtig. Und da steckt so viel harte Arbeit drin. Und ich glaube, so geht's mir auch ein bisschen. Ich habe echt lange dafür gearbeitet. Ja, und deshalb inspiriert mich das. Und ich finde es einfach Übelst krass.
Seit 2019 produziert Josie Miller auch selbst Musik und bewegt sich dabei vor allem zwischen Lo-Fi-Hip-Hop und elektronischen Sounds. Nach einigen Solo-Singles hat sie sich mit Stefan Heinrich, Musiker und Teil der Indie-Pop-Band Clan, zusammengetan. Gemeinsam veröffentlichen die beiden seitdem unter dem Projektnamen Import-Export. Ein Song aus 2022 von Import-Export. In der Zwischenzeit hat Josie nun auch im vergangenen Jahr ihr erstes Soloalbum veröffentlicht und vor kurzem erst ihre neue EP How to Break Your Heart. Als ich mit ihr gesprochen habe, hatte sie gerade das Release-Wochenende hinter sich. Ein Wochenende zwischen Berlin und Leipzig.
Genau, genau. Meine beiden Heimatstädte sozusagen. Also in Berlin lebe ich jetzt, aus Leipzig komme ich. Und es ist ja in aktuellen Zeiten, glaube ich, für Artists recht schwer, so Tickets zu verkaufen und so Touren zu spielen. Und ich habe mich dann einfach erstmal dafür entschieden, nur die Städte zu machen, wo ich weiß, ich kenne viele Leute, ich habe da Rücken und ich habe die Kapazität, da selber was zu veranstalten. Aber das war natürlich a lot mit Release und alles selber organisieren und so.
Und auch wenn Josie sich bei den Konzerten bewusst auf die Städte konzentriert hat, in denen sie auf ihr Umfeld zählen konnte, ist das natürlich noch lange keine Garantie dafür, dass am Ende auch wirklich jemand kommt. In Leipzig sah es bis kurz vorher noch etwas mau aus.
Ja, also ich hatte bis 5 Tage vor Veranstaltung in Leipzig 5 Tickets verkauft und ich war richtig verzweifelt. Ich war richtig, richtig traurig. Und dann anzukommen und zu sehen, okay, der Laden ist voll, die Abendkasse ist voll, die ganzen Tickets sind weggegangen. Da habe ich richtig so Tränen in den Augen gehabt und ich würde sagen, ich habe ein großes Imposter-Syndrom und zweifle sehr viel an mir und an dem, was ich so mache. Und an diesem Abend habe ich so mir selber gesagt, ey, heute ist wirklich nicht der Abend zum Zweifeln, es sind doch alle da, es ist ein übelst schöner Abend. Und ja, da war ich so mit mir im Einklang.
Das war Runaway von Josie Miller. Auf ihrer neuen EP geht es nicht nur darum, Clubmusik zu machen, die funktioniert und einen mitnimmt. Josie wollte den Tracks auch inhaltlich mehr Tiefe geben. Im Begleittext zur EP wird sie sogar als eine Art musikgewordene Konfrontationstherapie beschrieben. Eine ziemlich große Formulierung, deshalb wollte ich von ihr wissen, was genau dahinter steckt.
Also erstmal war es mir irgendwie wichtig, so in diese Clubmusik, die ich mache, so Inhalt zu bringen, also so wie ich auch normale Songs writen würde. Und ich hatte oft das Gefühl, dass im elektronischen Bereich, überhaupt nicht pauschal, aber so in der Clubmusik sind die Messages sehr low, sag ich mal. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, die mit mehr Tiefe zu füllen, ohne dass man jetzt so richtige Songstrukturen mit dem ganzen Verse und Hook und du kannst da sehr viel reinpacken hast und das dann eher irgendwie über Samples oder Chords und natürlich auch über Lyrics zu lösen. Und nach meinem letzten Album, das hieß ja Four Stages of Sleep, wo ich mich sehr viel mit Schlaf im Allgemeinen und auch mit meinem Schlaf und Träumen beschäftigt habe, ging es in dieser EP darum, dass ich die Fähigkeit besitze, nicht so richtig aus meinen Fehlern zu lernen und immer wieder in die gleiche Scheiße reinzutreten, einfach auch so aus so einer People-Pleasigkeit und dass ich so sehr lange in Situationen aushalte, die mir nicht gut tun. Und dass ich mir dadurch eigentlich öfter selber mein Herz breche, weil ja ich so zwischenmenschliche Beziehungen oft sehr lange liegen lasse, bis ich dann mal merke, okay, das tut mir wirklich nicht gut und ich muss da raus. Und das aufgeteilt in so verschiedene Unteraspekte im Leben habe ich in so einem Songwriting-Camp in Südfrankreich mit ganz tollen ProducerInnen zusammen so dieses Thema durchgegangen und wir haben so geschaut, was könnte man daraus machen in verschiedenen Songs.
Also Clubmusik als Ort, an dem man nicht nur loslassen, sondern sich auch mit den eigenen Mustern auseinandersetzen kann. Bei Josi geht es dabei vor allem um Beziehungen, People-Pleasing und um die Frage, warum man manchmal viel länger in Situationen bleibt, als einem eigentlich gut tut. Manche würden vielleicht denken, das geht mit dieser Art von elektronischer Musik nicht unbedingt zusammen. Josi sieht das anders.
Also ich würde gar nicht so pauschal elektronische Musik sagen, sondern so viel in Clubmusik. Und ich glaube, dass es da natürlich auch mehr darum geht, die Leute mit einer musikalischen Emotion zum Tanzen zu bringen, als dass man jetzt so auf den Text hört. Und deshalb ist die Mucke, die ich mache, ja auch irgendwo zwischen, du kannst es schon auch zu Hause hören und im Club. Also da changiere ich auf jeden Fall und versuche, dass beides möglich ist. Aber da liegt, glaube ich, der Fokus wo ganz anders.
Für diesen Sound hat Josi sich dann einmal quer durch ihre eigenen musikalischen Einflüsse gehört. Von elektronischer Clubmusik bis hin zu KünstlerInnen, die vor allem mit Stimme und Atmosphäre arbeiten.
Also ich bin ganz tief so in die elektronische Szene abgetaucht und vor allem habe ich mir sehr viele so Producer-Streams angeguckt und wie machen die Leute, die ich so krass feiere, ihre Songs, so Leute wie Jamie XX oder Overmono, auch so viel UK, aber natürlich auch so Inspirationen wie Soap and Skin oder Mine, die dann so ihre Stimmen ganz special einsetzen und so Best of All Worlds wollte ich da irgendwie verbinden, aber diese Orte in Südfrankreich, das war wirklich so eine geile Zeit. Man ist da in so einem wunderschönen Gelände. Es gibt haufenweise Cremant. Es gibt ganz schlechtes Internet, was voll geil war für das Producing. Es gibt Katzenbabys, super viel zu essen. Und man hatte so die perfekten Bedingungen, um wirklich 18 Stunden am Tag zusammen Musik zu machen. Und wir hatten einen extremen Output. Wir waren sehr kreativ, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man so viele Aufgaben hat, wo man jeden Tag so 3-4 Stunden dran sitzt, aber du hast eigentlich gar nicht so richtig die Zeit, dich mal eine Woche auf eine Sache zu fokussieren, so richtig tief reinzugehen und diese Möglichkeit hatten wir dort.
Und dieser kreative Ausnahmezustand in Südfrankreich hat sich offenbar auch im Tempo bemerkbar gemacht. Einige Songs sind dort innerhalb weniger Stunden entstanden.
Ich glaube, Almost Enough habe ich mit Mulai in 3-4 Stunden gemacht, weil sie auch so eine krasse, talentierte Producerin, Songwriterin und vor allem Sängerin ist. Der ging recht schnell und ja, ein paar Songs habe ich dann hier in Deutschland auch noch alleine in meinem kleinen Homestudio gemacht, was du jetzt hier siehst. Aber ich glaube, so 5 Tracks sind da in Südfrankreich entstanden.
Almost Enough, also fast genug, heißt dieser Track von Josi Millers aktueller EP. Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, obwohl es von außen und vielleicht auch von innen eigentlich genug Bestätigung gibt, kennt Josi selbst ziemlich gut. Über ihr Imposter-Syndrom hat sie vorhin schon gesprochen. Und dabei ist sie ja längst keine Anfängerin mehr, sondern seit vielen Jahren im Musikbusiness unterwegs. Ich habe mich also gefragt, verschwindet dieses Zweifel nicht irgendwann? Oder ist das etwas, das viele in der Branche immer wieder begleitet?
Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wie es mit Artists ist, die so richtig, richtig groß sind und sich vielleicht auch um ihre Existenz und so keine Sorgen mehr machen, die ausgesorgt haben und sich mit sich im Reinen sind, weil sie alle Möglichkeiten hatten, auszuprobieren, was sie so künstlerisch bewegt hat. Aber so auf meinem Level würde ich sagen, geht es fast allen so, mit denen ich spreche. Und ich hatte ja eine Weile so ein Format auf Arte, das hieß Chat with the DJ. Und da habe ich echt auch viele DJ-Legenden getroffen, die seit 30, 40 Jahren im Berghain auflegen und nach wie vor daran zweifeln und jedes Wochenende die krasseste Bestätigung bekommen und trotzdem nach Hause gehen und denken, hä, war das gut? Und vielleicht gibt's dann auch eine Nachricht im DM-Fach, die dann sagt, ey, der Abend war es jetzt nicht und du zweifelst wieder komplett dein ganzes Lebenswerk an, obwohl 10 Leute das geil fanden. Aber irgendwie sind unsere Gehirne ja auch so strukturiert, oder meins zumindest, dass mich eine schlechte Nachricht 10-mal mehr runterzieht als eine positive.
Joke, you told me so. Only one night away, feels back in my face. Fire von Josie Miller. Ganz auf die Musik konzentrieren konnte sie sich nicht nur während der Arbeit an ihrer EP in Südfrankreich. Schon ein paar Jahre vorher hat sie dafür einen anderen Rückzugsort gefunden, die Uckermark. 2024 hat Josie 3 Wochen als Musicboard-Stipendiatin auf dem Stern Hagengut verbracht, begleitet von Gudrun Gut als Mentorin. Gudrun ist eine prägende Figur der Berliner Musikszene. Seit Ende der 70er Jahre ist sie dort aktiv, war Teil von Mania D, kurzzeitig Gründungsmitglied der einstürzenden Neubauten und hat später gemeinsam mit Bettina Köster die Band Malaria gegründet.
Kaltes, klares Wasser, in meine Hände.
Drei Wochen hat Josie Miller also Zeit mit einer Musikerin verbracht, die selbst immer wieder Grenzen ausgelotet hat und mit Sounds experimentiert hat. Und genau dieser Blick von außen ist für Josie ziemlich wertvoll gewesen.
Es war eine Ehre bei ihr und ihrem Mann. Die haben so ein geiles Haus in der Uckermark ausgebaut mit wunderschönem Atelier und so Studioräumen und kleinen Gästewohnungen. Und wir haben immer abends zusammen gegessen und über Musik abgenördet und in den Schornstein reingeraucht und tagsüber haben wir da so Mucke gemacht. Und sie hat viel Feedback gegeben und es war eigentlich auch ganz cool, weil sie hat einen sehr experimentellen Blick auf Musik und einen sehr unkonventionellen und hat mir dann schon auch mal reingegeben, hey, das finde ich jetzt echt zu poppig oder das ist, probier das doch nochmal experimenteller und so. Und ich fand es auch geil, dass sie da so ehrlich war und mochte ihren Blick auf Musik.
Bei diesem Austausch ist es aber nicht nur darum gegangen, ob ein Song poppig klingt oder noch experimenteller werden könnte. Josie und Gudrun Gut haben auch grundsätzlich darüber diskutiert, welchen Anspruch Kunst haben sollte. Und welche Rolle Geld und Kommerz dabei spielen dürfen.
Ja, ich glaube, mit Gudrun, das waren so Grundsatzdiskussionen, die wir dann auch so beim Abendessen hatten. Wie kommerziell darf Musik sein? Darf man damit Geld verdienen? Darf das der Anspruch sein? Ne? Also ich glaube, klar darf man damit Geld verdienen. Das hat sie ja auch gemacht. Aber sie hatte halt so diesen punkigen Anspruch von, nee, das ist alles Kunst und Geld verdienen ist die Nebensache. Und ich war der Meinung oder auch der Notwendigkeit, dass man natürlich irgendwie als Artist davon leben können muss, wenn man es nicht so als Hobby betreibt. Und ich will es halt nicht als Hobby betreiben. Und deshalb gibt's halt Kompromisse, die man eingehen muss. Und wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon einen Satz über Social Media fallen lassen. So, das ist nichts, was ich mir jetzt aussuchen kann, sondern wenn ich da mitspielen will, muss ich irgendwie die Leute auf allen möglichen Wegen erreichen. Und das ist halt der Markt so abgefuckt, wie er teilweise auch ist. Ich habe mir das ausgesucht und ich liebe Musik machen und das ist voll das Privileg und deshalb gehe ich da auch Risiken ein und Gudrun hatte da einfach noch ein paar andere Ansätze und das war einfach so ein sehr spannender Austausch.
Social Media ist eines dieser Themen, um die MusikerInnen heute kaum noch herumkommen. Wer auf sich aufmerksam machen und ein Publikum erreichen will, ist meistens auch auf TikTok, Instagram oder YouTube präsent. Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits war es noch nie so einfach, Menschen auf der ganzen Welt direkt mit der eigenen Musik zu erreichen. Andererseits versuchen genau das natürlich auch unzählige andere. Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit ist entsprechend groß. Als Josie Miller angefangen hat, Musik zu machen und aufzulegen, hat Social Media für die Karriere von MusikerInnen noch längst nicht die Rolle gespielt, die es heute spielt. Sie hat also ziemlich direkt miterlebt, wie sich der Weg vom Musikmachen zum Publikum verändert hat. Es ist einer der großen Unterschiede zu ihrer Anfangszeit.
Ja, also Handys spielen natürlich schon eine große Rolle im Unterschied, weil es einfach gar kein Thema war damals. Und auch kein Social Media, außer natürlich irgendwie ankündigen oder mal ein Foto oder auch mal ein Video so jeden Monat oder so. Aber es hatte überhaupt nicht die Dringlichkeit, die es heute auch hatte. Und ansonsten hat sich natürlich das paritätische Verhältnis von Flinters zu Männern extrem geändert. Und ich muss echt sagen, ich glaube, wir sind da im DJing richtig weit. So, es gibt auf jeden Fall so viel krasse Frauen. Und das Gleiche auch an Bouncerinnen und Bookerinnen. Da sind wir natürlich irgendwie noch immer auf einem weiten Weg. Und ich weiß gerade nicht, ob der stagniert durch so einen Vibe-Shift. Aber ich glaube, das ist trotzdem eine große Errungenschaft und Veränderung. Und vor allem auch Awareness. Also ich habe vor weiß nicht, 15 Jahren oder so, da wurde auf Awareness geschissen. Die wussten überhaupt nicht, was das ist. Und das ist so eine krasse Errungenschaft aus der Flinter- und Queer-Community und auch Techno-Community, dass wir das jetzt haben und dass das selbstverständlich ist. Ja.
Dennoch ist gerade das Thema Handys auf Konzerten ziemlich umstritten. Die einen filmen minutenlang mit und warten vielleicht auf genau diesen einen Instagrammable Moment. Die anderen wollen das Konzert möglichst unmittelbar erleben und ärgern sich über hochgehaltene Displays vor der eigenen Sicht. Und auch auf Artist-Seite verändert diese ständige Möglichkeit, gefilmt und geteilt zu werden, einiges. Denn solche kurzen, spektakulären Momente können auf TikTok oder Instagram enorme Reichweite bekommen. Die Frage ist nur, was macht das mit der Art, wie Musik gespielt und vielleicht sogar produziert wird?
Da würde ich aber auch niemandem den Vorwurf machen, weil das ist einfach auch nur ein Teil des Systems, in dem wir gerade stecken. Und im Mainstream würde ich sagen, ist es auf jeden Fall so, in den undergroundigeren Szenen. Und deshalb liebe ich ja auch Berlin für Clubs mit Handyverbot und auch die Fusion und so. Da hat man natürlich auch noch eine riesengroße Szene, wo das keine Rolle spielt. Aber ich würde sagen, wenn man schnell berühmt werden möchte, hat das natürlich auch einen großen Vorteil, wenn die Leute und die BookerInnen und so direkt sehen, was du machst. Und da befindet man sich natürlich im Kreislauf, dass man immer wieder nach diesen Momenten sucht, nach diesen oder für diese Momente produziert. Und also, dass man immer so eine Kamera am DJ-Pult hat, das finde ich komplett weird irgendwie, weil es dir nicht mehr erlaubt, Fehler zu machen und nicht mehr erlaubt, zu experimentieren live. Aus Angst, was zu verkacken irgendwie.
Bleibt die Frage, ob Josi sich da selbst herausnimmt oder ob sie sich in diesem Spannungsfeld genauso wiederfindet.
Ja, würde ich schon sagen. Klar, also auch die Social-Media-Sachen, die ich mache, zielen natürlich irgendwie drauf ab, auch Leute zu erreichen und zu erklären, so was ich mache. Und auch bei Gigs muss ich sagen, ich bin jetzt niemand, der so 5-6 Stunden spielt. Also ich mag voll ein Setaufbau und ich liebe auch, wenn das eine Dynamik hat. Aber ich kann mich natürlich nicht davon freimachen, dass es ein schönes Gefühl ist, wenn man einen Song hat, wo man weiß, okay, die Leute kennen jetzt den Text und man spielt den dann und verbindet sich irgendwie da mit dem Publikum. Und wenn das gefilmt wird, poste ich natürlich auch Sachen. Aber in einem Ausmaß, wo ich mich mit wohlfühle.
Gerade nach der Pandemie, als Clubs wieder öffnen konnten und viele Menschen nach langer Zeit zum ersten Mal oder überhaupt erstmals feiern gegangen sind, sind unterschiedliche Vorstellungen davon aufeinander getroffen, wie man sich im Club verhält. Eine jüngere Generation hat die Szene neu für sich entdeckt und war mit manchen unausgesprochenen Regeln und Codes noch nicht unbedingt vertraut. Vor allem in Teilen der Techno-Szene ist das Thema Handys dabei zum Streitpunkt geworden. An Orten, die bewusst als geschützte Räume funktionieren und an denen Fotografieren oder Film eigentlich nicht erwünscht ist, wurden plötzlich häufiger Smartphones gezückt. Gerade bei älteren ClubgängerInnen ist das zum Teil auf Unverständnis gestoßen. Und ausgerechnet darüber ist dann natürlich auch auf Social Media ziemlich intensiv diskutiert worden.
Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch ein Generationskonflikt von einer Generation, die viel selbstverständlicher mit Selbstvermarktung und Social Media aufgewachsen ist und einer, die halt gar nicht und für die das weird ist und die auch nicht gefilmt werden wollen nachts im Club. Und ich bin sehr interessiert an Debatten, die online darüber geführt werden und lese mir das auch oft durch, aber ohne das zu bewerten, weil ich irgendwie gerade viel zu sehr darauf selber konzentriert bin, so mein Ding zu machen. Aber ich finde diese Entwicklung schon interessant und gucke mir das alles an. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, das ist jetzt sehr intern, aber ich glaube, dass Clubs dieses Kamera-Equipment auch einmal installiert haben und die Videos dann auch verkaufen oder du kannst das Package halt mitkaufen. Was ich halt auch weird finde, dass man es halt, dass der Club das auch kapitalisiert jetzt und dass es, glaube ich, auch nicht ganz günstig ist. Aber das ist natürlich auch eine Entwicklung von Boiler Room und Co., ne? Jeder will so seinen Boiler Room-Moment jetzt. Ja. Und es ist auch nicht verwerflich, dass Leute sich DJ-Sets angucken online.
Dass Kameras im Club längst nicht mehr nur von den Gästen kommen, zeigt also, wie sehr sich diese Kultur verändert hat. Sets werden aufgezeichnet, geteilt und vermarktet und der Boiler Room-Moment ist für viele selbst zum Ziel geworden. Die Grenze zwischen einem Abend, den man einfach erlebt, und einem Moment, der möglichst gut im Netz funktionieren soll, wird dadurch immer unschärfer. Für Josi liegt der entscheidende Unterschied aber darin, warum man das Handy überhaupt rausholt.
Ich habe gestern so ein Video gesehen von Arnim von Beatsticks, der so die erste Reihe angesprochen hat, meint so, ey, wir sind gekommen, um euch in die Augen zu gucken, nicht in eure Bildschirme. Und das hat, glaube ich, gesessen. Also ich habe wirklich auch nichts dagegen, wenn man mal was filmt, vor allem, weil ich irgendwie nie jemanden mit habe, der das macht. Und es ist ja auch so ein bisschen, es ist auch förderlich, irgendwie, wenn man Filmmaterial hat, gerade wenn man noch nicht so richtig einschätzen kann. Oder ich habe ja auch so einen Switch gemacht hin zur elektronischen Musik von Rap, dann mache ich noch DJ-Sets, so viele verschiedene Sachen. Dafür macht es eigentlich Sinn. Aber mir ist das Wichtigste, dass sich alle wohlfühlen und in so eine warme Decke eingehüllt fühlen von mir. Und dass man so 1,5 Stunden einfach richtig krass tanzen kann. Also, dass man so richtig mal aus sich rausgeht und gerade diesen Moment, den ich vorhin beschrieben habe, dass ich an diesem Abend mal aufgehört habe zu zweifeln, das würde ich mir auch für die Leute wünschen. Weil ich glaube, dass es so verbindende Abende schon braucht.
Genau dieses Gefühl von Verbundenheit entsteht natürlich nicht nur im Club. Auch am anderen Ende des Live-Spektrums, bei den riesigen Popkonzerten, scheint Gemeinschaft eine große Rolle zu spielen. Tourneen von Stars wie Beyoncé, Taylor Swift, Harry Styles oder Sabrina Carpenter werden zu regelrechten Ereignissen. Fans reisen dafür durch mehrere Länder, planen ihre Outfits und fiebern oft schon Wochen vorher gemeinsam auf Social Media auf den Abend hin. Und obwohl dann zehntausende Menschen in einem Stadion stehen, kann dort ein starkes Gemeinschaftsgefühl entstehen. Nur eben anders als im kleinen Club. Weniger durch Intimität, sondern durch das gemeinsame Erleben. Dieselben Songs mitsingen, auf dieselben Momente warten und für ein paar Stunden Teil derselben Sache sein. Dass diese Abende für viele weit über das Konzert hinaus Bedeutung haben, sieht man auch danach. Videos werden Monate später wieder geteilt, Fans erinnern an ihr persönliches Konzertdatum und feiern teilweise sogar den Jahrestag ihrer Show. Aus diesem riesigen Ereignis wird so gleichzeitig eine sehr persönliche und eine kollektive Erinnerung. Aber diese immer größer werdenden Tourneen haben natürlich auch eine wirtschaftliche Seite. Und die kann für den restlichen Live-Markt durchaus problematisch sein, findet Josi.
Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf, dass ich ewig nicht auf so einem Stadionkonzert war. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich das auch mächtig finde. Und das ist aber jetzt ausgeblendet von dem ganzen Problem der Monopolisierung der Ticketverkäufer, Plattformen und so. Also ich glaube, das kann man schon kritisch sehen. Und ich glaube, dass das den Markt der kleinen Konzerte kaputt macht, weil die Leute für ein Ticket so viel Geld ausgeben müssen, dass sie sich nicht 2, 3 Indie-Konzerte noch anschauen können. Also das finde ich aus der Sicht komplett beschissen. Aber das letzte große Konzert, wo ich war, war KIZ, nur für Frauen in der irgendwas Arena in Berlin. Ich weiß nicht, wie sie gerade heißt. Aber ich glaube, da war das Verbindende halt, dass wir nur Flinters waren. Und ich habe selten so ein schönes Gemeinschaftsgefühl gehabt. Es war, alle sahen mega geil aus. Wir waren zusammen auf den Pissoirs. Es hat sich einfach, wir haben uns alle so frei gefühlt. Niemand musste sein Getränk abdecken und so. Alle waren so, ey, was für ein geiler, schöner Abend. Und so eine große Verbundenheit mit so vielen fremden Leuten hatte ich ewig nicht, ja. I promise you I'm changing. 1984.
"84" heißt dieser Song von Josi Miller. Und genauso natürlich auch der berühmte Roman von George Orwell. Darin entwirft Orwell eine totalitäre Gesellschaft, in der Überwachung, Kontrolle und der Verlust von Selbstbestimmung zum Alltag gehören. Und genau dieses Gefühl, die Kontrolle darüber zu verlieren, was mit den eigenen Daten oder der eigenen Arbeit passiert, beschäftigt Josi auch ganz konkret in der Gegenwart. Vor allem, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und um die Frage, wer eigentlich darüber entscheidet, womit diese Systeme trainiert werden und was mit der Musik von KünstlerInnen passiert.
Also ja, wir haben ja, glaube ich, den Zenit überschritten, an dem es mehr KI-Musik als von Menschen gemachte Musik auf den Streaming-Plattformen gibt. Dann gibt es natürlich immer mal wieder Entwicklungen, dass verschiedene Plattformen auch Sachen löschen und runternehmen und so. Aber ich glaube, als Artist so hilflos zu sein und keine Macht über seine Rechte zu haben und kein Mitspracherecht, welche KI damit gefüttert wird, das macht mir auf jeden Fall Angst. Und ich lese gerade wieder 1984 von George Orwell, weil wir haben ja diesen Song auch gemacht und ich wollte irgendwie das Buch nochmal lesen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es super viele Parallelen gibt, aber so eine Dystopie, die sehe ich auch in Anteilen aktuell. Neben der ganzen geopolitischen Lage ist natürlich diese Monopolisierung von großen amerikanischen oder chinesischen Tech-Firmen, von denen wir überhaupt keinen Einblick haben, was mit unseren Daten und mit unserem künstlerischen Output passiert, super beängstigend. Und dass es auch keine Lobbys oder rechtlichen Schritte gibt, die man einleiten kann. Ja, das finde ich super crazy.
Erst vor kurzem hat die GEMA im Verfahren gegen den US-amerikanischen KI-Anbieter Suno einen wichtigen Erfolg erzielt. Das Landgericht München hat entschieden, dass Suno bei mehreren bekannten Songs Urheberrechte verletzt hat. Sowohl durch die Nutzung beim Training als auch dadurch, dass Teile der Werke im KI-Modell gespeichert und später wieder ausgegeben worden sind. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Damit ist zumindest aber eine zentrale Forderung auf dem Tisch. Wer geschützte Musik für KI-Systeme nutzt, kann nicht einfach davon ausgehen, dass das ohne Erlaubnis oder Vergütung möglich ist. Aber wäre eine finanzielle Beteiligung für Josi jetzt beispielsweise überhaupt genug? Oder müsste die Entscheidung zuerst bei den KünstlerInnen selbst liegen?
Gute Frage. Also ich glaube, als allererstes müsste ein Zustimmungsrecht Standard sein. Und als zweiter Schritt, wenn man Zustimmung gibt, ganz normal, wie wenn ich von anderen Artists mir Musik nehme, frage ich das an, darf ich das und das benutzen, ihr kriegt das und das Geld. So sollte es für mich laufen. Also nur Geld und ohne Zustimmung, finde ich, ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber insgesamt halte ich es für eine Entwicklung, die viel zu schnell läuft von Firmen und ja, narzisstischen CEOs, die irgendwie eine Vision, also ich meine, es gibt ja so viele Podcasts gerade über die OpenAI, Sam Altman, Peter Thiel, und wenn man sich alleine deren Wünsche und Visionen anhört, denke ich ja schon, krass, du machst halt nichts für mich, du machst halt alles nur für dich oder Leute deiner Gehaltsklasse, und mit so einem Größenwahnsinn und von diesem Ursprung ausgehend, ja, sehe ich KI doch schon sehr kritisch, aber natürlich, wenn es Bereiche gibt, wo es hilft, medizinisch und auch in der Musik, ein Zusammenspiel mit KI, es gibt ja auch Plugins, mit denen man arbeitet, die dir irgendwie bei Chords helfen oder, keine Ahnung, wenn jemand damit mal schnell ein Cover erstellen will oder eine Idee skizzieren, halte ich das für unproblematisch, wenn es alles im rechtlichen Rahmen wäre.
Und dieser rechtliche Rahmen, der betrifft nicht nur die Musikindustrie, sondern die gesamte Kreativbranche. Manche Bereiche mehr als andere.
Also viele Sachen, die vorher der Algorithmus gemacht hat, machen jetzt KI, und dann sehe ich da auch gar nicht so einen großen Unterschied. Aber ich mache mir natürlich auch mega viele Sorgen um meine Freunde, die Jobs in der Kreativbranche haben, die komplett ersetzt werden, sei es in der Grafik oder auch im Texten. So, mein Freund ist ein fantastischer Pressetexter und ich glaube nicht, dass KI das jemals so geil machen kann. Aber die Gefahr besteht natürlich, und ja, das finde ich schon besorgniserregend. Und noch mehr habe ich den Anspruch, jetzt für die Musik, die ich jetzt mache, nach der EP, wieder Fehler einzubauen. Also ich habe ganz krass das Bedürfnis, dass es so richtig menschelt in der Musik.
Social Media, KI, ein verändertes Konzertverhalten. All das wirft die Frage auf, wie eine Musikindustrie aussehen kann, die auch für die kommende Generation noch funktioniert. Genau darum geht es in diesem Jahr auch beim Reeperbahn-Festival. Um die Zukunftsfähigkeit eines Musikökosystems, das sich gerade an vielen Stellen verändert. Und gleichzeitig soll dort natürlich weiterhin vor allem eins passieren: Musik. Das Line-Up reicht quer durch alle Genres, von noch unbekannten NewcomerInnen bis zu etablierten Acts. In kleinen Clubs, bei intimen Kirchenkonzerten oder auf der großen Bühne der Elbphilharmonie. Damit es diese Vielfalt aber auch in Zukunft noch gibt, müssen junge KünstlerInnen überhaupt die Chance bekommen, sich auszuprobieren und eine Karriere aufzubauen. Und genau da sieht Josie Miller gerade eine Entwicklung, die ihr Sorgen macht.
Also was ich mir wünschen würde, sind, dass diese ganzen Förderstrukturen, die wir aufgebaut haben, diese Förderfestivals, wieder das Stipendium, was ich machen durfte bei Gudrun Gut, dass diese Sachen ja durch drohende Kürzungen wegfallen und dass dadurch die Kompetitivität unter den kleineren Artists extrem steigt. Und ich hasse so ein Konkurrenzdenken und ich glaube, dass das ganz viel auch von außen einen so aufgedrückt wird, weil es dann halt nur noch wenige Plätze auf irgendwas Bestimmtes gibt und alle haben halt Bock auf Musik machen und sollten ja die Möglichkeit haben, das zumindest auszuprobieren. Und ja, ich glaube, so an Förderstrukturen und an Ideen wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen für KünstlerInnen, was es ja durchaus in Ländern auch gibt und beweist, dass Leute arbeiten wollen und Bock haben, Kunst zu machen, die aber nicht komplett kapitalisiert ist, sondern auch das Kunstwillen und dass sich unser Kunstverständnis nicht ändert dadurch, dass alles einen Wert haben muss und möglichst groß ausgeschlachtet werden kann. Das sind für mich jetzt so die wichtigsten Sachen. Ich glaube, so, wir haben schon lange über Genderneutralität gesprochen. Das sind natürlich Themen, die sind super wichtig, aber wir müssen uns auch weiteren Themen gerade widmen, weil sonst wird es, glaube ich, richtig eng in der Musikindustrie für alle.
Und damit landet Josie ziemlich genau bei den Fragen, die auch das Reeperbahn-Festival in diesem Jahr umtreibt. Wie kann sich die Musikwirtschaft verändern, ohne dabei diejenigen aus dem Blick zu verlieren, die gerade erst anfangen? Wie entstehen Räume, in denen junge Stimmen gehört werden und Teilhabe nicht davon abhängt, wie gut man sich im Wettbewerb behaupten kann? Bei einem Festival, das Zehntausende BesucherInnen, Tausende BranchenvertreterInnen aus aller Welt und hunderte Veranstaltungen zusammenbringt, geht es deshalb um mehr als Musik allein. Es geht um die Bedingungen, unter denen Kultur entstehen kann, um Solidarität zwischen KünstlerInnen, Publikum und Branche, aber auch um ihren Wert für eine offene Gesellschaft. Musik als etwas, an dem möglichst viele teilhaben können. In der nächsten Folge nehmen wir das Line-Up noch einmal genauer unter die Lupe. Die kleinen und die großen Acts. Ich sag hier bei Ruhestörung nun erstmal Tschüss, mein Name ist Liz Remter. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt und lasst auch gerne einen Kommentar und Feedback da. Ich verabschiede mich mit einer Musikerin, die Josie euch ans Herz legen möchte und die man auch selbst auf ihrer aktuellen EP hört, Mulai. Bis zum nächsten Mal. Ciao.